Hallo und herzlich willkommen beim Kinderfilm-Podcast. Es sind Sommerferien und eigentlich könnte das super werden für den kleinen Franz Fröstl. Aber leider sind Gabi und Eberhard, seine besten Freundinnen, gerade so miteinander zerstritten, dass sie gar keine Zeit miteinander verbringen wollen. Also plant er minutiös seine Ferien durch, um die beiden getrennt voneinander treffen zu können, ohne dass die beiden davon wissen. Das geht allerdings schon am ersten Ferientag grandios schief. Aber was sie vereinen könnte, ein Kriminalfall, den sie gemeinsam lösen müssen. Und da kommt die Diebstahlserie gerade recht, bei der in Wien sehr viel Schmuck verschwindet. Franz' Nachbarin, die alte Frau Berger, trägt auffallend viele Perlenketten in ihrer Tasche herum. Ob sie vielleicht damit etwas zu tun hat? Neue Geschichten vom Franz setzt die Geschichten um Franz Fröstl fort. Die Regisseur Johannes Schmidt, basierend auf den Erzählungen von Christine Nöstlinger, in Geschichten vom Franz so fulminant zu inszenieren begonnen hatte. Nun kommt also der zweite Teil in die Kinos und anlässlich des Kinostarts hat meine Kollegin Verena Schmöller mit Schmidt über neue Geschichten vom Franz gesprochen, aber auch über den ersten Film, wie man Fortsetzungen für Kinderfilme überhaupt drehen kann. Es geht ums Casting der DarstellerInnen, junge und nicht mehr so junge, um die Inszenierung von Komödien mit Kindern und den Prozess vom Drehbuch zum fertigen Film. Johannes Schmidt hat schon einige Filme gedreht, darunter auch, wie er selber sagt, zwei relativ arthäusige Kinderfilme, Blöde Mütze und Wintertochter. Neben seinen Regiearbeiten beim Film arbeitet er vor allem viel am Theater. Hört jetzt das Interview von Verena mit Johannes Schmidt. Viel Vergnügen.
Hallo Johannes, herzlich willkommen beim Kinderfilmblog. Ich freue mich total, dass wir heute uns hier virtuell treffen und dann über deinen jüngsten Film Neue Geschichten vom Franz sprechen. Mich würde interessieren, wo bist du denn gerade, beziehungsweise was machst du im Moment?
Also gerade in der Sekunde bin ich in unserem Wochenendhäuschen irgendwo in der schwedischen Provinz. Ich lebe ja in Stockholm, so eine Stunde von Stockholm bin ich jetzt weg. Und projektmäßig inszeniere ich gerade Theater in Nordschweden, so 2 Stunden nördlich von Stockholm in Gävle. Da mache ich eine Produktion, die heißt Kallocain und es ist ein dystopischer Roman von einer schwedischen Autorin, die heißt Karin Boye und ist einige Jahre vor 1984 noch geschrieben und ist wirklich ein spitzen dystopischer Roman, der ganz viel über unsere Gegenwart erzählt.
Toll, aber das ist dann für Erwachsene wahrscheinlich, oder?
Das ist für Erwachsene und wird aber auch, da werden die Gymnasien durchgeschickt.
Ah, okay, verstehe.
Weil also die Erwachsenen kommen freiwillig und die Gymnasiasten müssen.
So war das bei uns früher auch, oder?
Ja, so ist das.
Genau, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber können wir gerne gleich machen. Du bist ja so ein bisschen zwischen den Welten auch unterwegs. Also du bist Opern- und Theaterregisseur, aber eben auch Filmemacher. Machst in allen drei Genres auch viel für Kinder. Was ist dir denn oder was sind für dich so die größten Unterschiede beim Film und dann auf der Bühne?
Ja, das ist eine schwierige Frage für mich. Das sind das beides relativ, da das beides mein Job ist, sehe ich im Grunde gar nicht so viele Unterschiede. Natürlich ist das, beim Film die lange Zeit, die man mit dem Thema oder mit dem Film verbringt. Man macht den Film ja, ich weiß nicht, insgesamt 8-mal. Man arbeitet am Buch, man macht den Cast. Also es sind immer so Schritte, wo man eigentlich das irgendwo theoretisch auch schon den ganzen Film immer macht. Dann dreht man ihn, dann schneidet man ihn, dann kommt die Filmmusik, die auch wie über die ganze Länge geht, die man betreut. Dann kommt die Mischung, die ganze Länge betreut. Also man macht ihn ja so 5, 6, 7 Mal im Grunde, ist so mein Gefühl. Und beim Theater ist es natürlich viel kompakter, dass sich die Projekte meistens in einem Zeitraum von 3 Monaten abspielen, wenn jetzt ein Stück schon vorliegt zum Beispiel. Und aber der eigentliche Arbeitsprozess ist, ich finde es ganz, beim Film ist das Tolle natürlich, dass man am Schluss ein Produkt hat, das wirklich, wo man auch selber nochmal ganz klar auf ganz vielen Detailebenen arbeiten kann. Und beim Theater ist natürlich das Tolle, dass tatsächlich da ein Live-Produkt abläuft, wenn das stattfindet. Und das hat einen ganz eigenen Zauber. Auch diese Situation, dass man sagt, ein Mensch stellt sich vor andere hin und erzählt eine Geschichte. Das ist ja das, was das Theater eigentlich ist. Und das macht er wirklich. Und das finde ich immer noch einen sehr, sehr berührenden, faszinierenden Vorgang. Auch nach so vielen Jahren, dass man das, was das macht mit einem. Und Film hat eben diese Qualität, dass es einen so ganz in eine neue Welt zieht und dass es und natürlich eben auch, dass es bleibt. Ja.
Wobei ich auch finde, dass gerade bei den Geschichten vom Franz, also ich werde immer mal wieder über Teil 1 und Teil 2 sprechen. Ich kenne beide mittlerweile jetzt sehr gut, habe sie beide sehr oft schon gesehen, obwohl der eine ja noch gar nicht im Kino ist. Da erreichst du ja eigentlich beides, finde ich, weil du hier eine Erzählerin hast, die eigentlich genau das macht, was du jetzt gerade beschrieben hast, von der Person, die sich ins Theater stellt und etwas erzählt. Also ich finde, die Erzählerin, die hat genau diese Präsenz in den Filmen. Man hat sie, also ich stelle sie mir genauso vor. Sie stellt sich hier jetzt hin und erzählt uns eine Geschichte. Wir sind in Wien und das ist der Franz hier. Genau, das ist jetzt, also Neue Geschichten von Franz ist der zweite Film zu der Kinderbuchfigur von Christine Nöstlinger. Und ich würde jetzt nochmal so auch ganz gern von vorne anfangen. Im vergangenen Jahr habt ihr ja den ersten Teil, also Geschichten von Franz, in die Kinos gebracht. Und da würde mich einfach nochmal für unsere ZuhörerInnen interessieren, wie bist du zu den Geschichten von Franz gekommen? Und dann in einem zweiten Schritt stand dann von Anfang an fest, dass du auch die Regie von Teil 2 übernehmen würdest.
Also die tatsächlich habe ich, weiß ich nicht, ich glaube, es war im Juni 2020 oder so, glaube ich, habe ich einen Anruf bekommen vom deutschen Co-Produzenten, also von Ingo Vlies, ob ich Interesse hätte, Geschichten von Franz zu machen. Und der Ingo hat mir damals, das war ganz faszinierend, oder das war was, wo ich gedacht habe, ja, das freut mich wahnsinnig, dass ihr mich anruft, weil ich hatte ja zwei, sag ich mal, relativ arthäusige Kinderfilme gemacht, mit einem sehr begrenzten Zuschauersegment im Kino und habe mir eigentlich immer gewünscht, dass eine hochwertige Marke kommt, die trotzdem das Vertrauen hat, dass man die Marke ernsthaft erzählen kann und im Grunde auch wie ein Arthouse-Film erzählen kann und diese Synergie hat, dass man sagt, man hat einen bekannten Titel, kann ihn groß ins Kino bringen, kann mit einer Marke argumentieren und muss nicht deshalb einen schlechteren Film machen, um es mal zugespitzt zu sagen. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Und ich hatte natürlich einen Bezug zu Nöstlinger, der war aber nicht besonders groß. Ich habe schon in meiner Kindheit, die ja jetzt vor den Geschichten von Franz liegt, also bevor die Nöstlinger geschrieben hat, ich war vielleicht, 10, als sie angefangen hat, Geschichten von Franz zu schreiben und alles wirklich groß geworden ist, wahrscheinlich war ich einfach schon zu alt dafür. Das heißt, die habe ich nicht in meiner Kindheit gelesen, aber ich hatte einen Mann für Mama habe ich gelesen, Feuerrote Friederike. So, also es gab also bestimmte Hugo, das Kind, das es nicht gab, glaube ich, habe ich sogar gelesen. Also es gab bestimmte Nöstlinger-Titel, die mir aus meiner Kindheit vertraut waren und auch ich sehr positive Erinnerungen hatte. Und ich wusste natürlich, was für eine Gigantin in der österreichischen Literaturgeschichte und vor allen Dingen natürlich Kinderliteraturgeschichte sie ist. Und also das hat mich gleich sehr interessiert. Und tatsächlich wurde auch da schon von dem gesprochen, dass das ja auch mehrere Teile werden könnten. Und da gab es sozusagen dann auch, als wir später auch Verträge gemacht haben und sowas, gab es so eine Art Übereinkunft, dass man sich auf jeden Fall fragt, ja, ob wir es machen. Also wenn man nach einem Film merkt, man will nicht mehr zusammenarbeiten, dann macht man es ja auch nicht mehr. Und es war aber drin, dass auf jeden Fall die Frage gestellt wird, von beiden Seiten, macht man das miteinander? Und so war das also schon so ein bisschen geplant, ja. Und die Arbeit mit der NGF in Wien und mit den Kollegen da, mit der Kathi Porsche und Michi Kitzberger, dem Produzenten, hat und natürlich auch mit Ingo, dem deutschen Co-Produzenten, hat super funktioniert und insofern sind wir, glaube ich, alle gerne in den zweiten Teil gegangen.
Und hattest du da jetzt ein bisschen mehr Einfluss auch auf Geschichte, Handlung, Entwicklung der Figuren? Oder hast du, du hast ja beim ersten Teil das Drehbuch übernommen, hast da bestimmt auch noch Änderungen gemacht oder das so angepasst, dass es für dich, dein Verständnis passt? War das jetzt beim zweiten Teil ein bisschen mehr oder lief es letztendlich ab wie beim ersten Film?
Also ich glaube, es war, also die Grundentwicklung liegt bei dem Projekt wirklich bei der Geierhalter-Film, die das mit der Sarah immer gemeint, also die Kathi und der Wolfgang Biederhofer, der auch als Produzent tätig ist und vor allen Dingen eben so auch dramaturgische inhaltliche Stoffentwicklungsfragen betreut. Die haben, glaube ich, also die Grundentwicklung des Plots liegt wirklich bei denen. Und das war sowohl beim ersten Teil so, als auch beim zweiten. Beim ersten kam ich dazu, da war natürlich ein Buch schon in der zweiten, dritten Fassung vorliegend. Das Buch haben wir dann gemeinsam weiterentwickelt und habe ich mich versucht, stark einzubringen. Und sind da am Schluss, beim sehr schön guten Buch gelandet, mit dem wir dann gestartet sind in die Dreharbeiten. Und beim zweiten Teil war es jetzt so, dass ich sozusagen schon im Treatment-Stadium mit begleitet habe. Andererseits war dann da die Zeitspanne wahnsinnig knapp, in der man das entwickeln konnte, weil ich ja parallel Franz 1 fertig gemacht habe und auch gesagt habe, ich kann jetzt nicht über Teil 2 nachdenken, wenn ich noch nicht mal ich habe erst so ab dem also nach Picture Lock von Franz 1 habe ich angefangen, vielleicht mal was zu lesen über Franz 2. Aber die hatten schon weiterentwickelt natürlich die.
Genau, das die ist Produktion. Ja auch.
Sonst wären wir auch nicht so schnell gewesen. Also so war es und dann, das heißt, ich war immer, ich bin so und ich bin natürlich auch, ich komme in meine anderen Bücher, ich habe immer mitgeschrieben, entweder Sachen, auch wo ich wirklich als Hauptautor war oder wo ich mich dann immer noch sehr flankierend dazugemogelt habe als Autor. Und bei den anderen Filmen und hier war es so, dass ich also mich halt stark eingebracht habe, aber jetzt natürlich nicht in dem Sinne mitgeschrieben habe.
Das ist ja auch, weil du ja auch gesagt hast, ja, man hat da am Anfang auch schon so eine Reihe mit angedacht. Das ist ja das Ding bei Kinderdarstellern, da muss man ja recht zügig hintereinander abdrehen, sonst werden die so schnell so groß, ne? Und dann muss man schnell einen Jugendfilm machen, beziehungsweise halt das ja. dem Alter der DarstellerInnen anpassen.
Das war ja eine der. Es war ja eine der Überlegungen natürlich auch beim ersten Teil schon, okay, wie alt sind die Kinder wirklich, wie alt besetzen wir das, welche Altersgruppen machen wir da? Und ich habe sehr darauf gedrängt, dass wir das Buch auch altersmäßig ein bisschen nach oben entwickeln, dass man eher in die 9, also dass man sagt, man definiert ihn als 9 und nicht als 7 oder 8. Das war mir sehr wichtig, auch einfach ich hatte vorher nur mit 12-jährigen, 13-jährigen Kindern gearbeitet. Und meine Tochter war ziemlich genau in dem Alter, die war 19, als wir den ersten Teil gedreht haben. Das heißt, das war noch eine Altersgruppe, wo ich mir zugetraut habe, es zu machen. Aber jünger konnte ich mir im Grunde nicht vorstellen. Oder wäre auch unter den Bedingungen, die dann der Film am Ende hatte, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Aber das war natürlich auch ein inhaltlicher Weg, wo man sagt, wir müssen es ein bisschen nach oben entwickeln, vielleicht vom Alter, weil die Kinder nicht so sind. Dann gab es bestimmte Sachen, weil die Geschichten von Franz ja immer, die Saga hat ja immer Dinge, Motive genommen von unterschiedlichen Büchern aus der Reihe und der Franz entwickelt sich ja von 5 bis 10 ungefähr und manche Sachen, manche Motive waren dann auch für, natürlich aus Geschichten für Jüngere, also wo er jünger ist, zum Beispiel beim Einser, wenn er die Hosen runterzieht, das ist glaube ich eine Geschichte, da ist er wahrscheinlich 5 oder 6, bei uns ist er plötzlich 9. Das heißt, es hat eine andere Bedeutung und es wird anders aufgeladen. Und wie geht man mit diesen Dingen um? Das waren Fragen, die uns da bezüglich der Altersgruppe oder des Alters auch der Figur beschäftigt hat. Und wie du sagst, musste man dann natürlich jetzt sehr schnell sein, den zweiten Teil nachzulegen, damit man nicht in die Pubertät oder in die Vorpubertät kommt, weil da wiederum die Geschichten von Franz Vorlage nichts zur Verfügung stellt. Und das heißt, wenn man jetzt nochmal einen dritten Teil andenken würde, müsste man vollständig neu entwickeln und müsste man sich von der Nöstlinger Vorlage im Grunde lösen. Und das ist, eine Frage, ob man das zum Beispiel will.
Ja. Aber ich finde,
das so belästern, jetzt sind ja zwei, in der, weil die Kinder dann, jetzt sind die sind jetzt 12, also das heißt, wenn man jetzt 25 wieder drehen würde oder sowas, weil schneller könnte man gar nicht sein, dann sind die halt plötzlich 13, 14 und das, da hat die da gibt's nichts mehr von den Östlingen im Grunde. Also aus den Geschichten von Frauen. So, das sind so die Entwicklungsaltersfragen, die uns auch jetzt aktuell im Grunde auch beschäftigen, wenn man natürlich auch nachdenkt, ob es irgendwie weitergehen könnte.
Aber ich finde, also es funktioniert super gut. Also gerade in dem ersten Teil genau, also das fand ich auch das Zauberhafte an diesem Film, dass er die Vorlage eben so total genial umsetzt in einen Film, der modern ist, aber also und gleichzeitig eben die Vorlage schätzt und das auch altersmäßig total gut hinkriegt. Jetzt den zweiten Teil sind sie eben älter und natürlich das Publikum wächst ja auch mit. Also diejenigen, die im ersten Teil drin waren, die sind auch älter geworden und die vertragen jetzt natürlich auch eine schnellere und spannendere Handlung als im ersten Teil. Also ich finde, das habt ihr super gelöst aus meiner Sicht. Da wäre auch vielleicht noch mal so ein Schritt zurück. Wie arbeitest du denn mit den Kindern, wenn du sagst, du hättest dir es auch mit Jüngeren vielleicht gar nicht vorstellen können? Also selbst mit 9-Jährigen zu drehen, stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wie machst du das? Probst du lange mit denen, bevor die Kamera dann kommt? Lernst du sie erstmal kennen? Vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen erzählen.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wie man mit den Kindern arbeitet. Also was eigentlich bei jedem der Filme, das waren ja jetzt 4 Kinderfilme, die ich gemacht habe oder mit Kinderdarstellern, was bei jedem der Filme eine große Rolle gespielt hat, ist natürlich der Castingprozess an sich schon. Dass man im Castingprozess, dass ich sehr viel in den Castingprozess auch eingebunden bin, dass ich relativ frühzeitig auch anfange, Kinder wirklich zu treffen und dass es dann ein relativ komplexer Prozess ist, bis, es war schon bei Blöde Mütze so, bis diese Dreiergruppe gefunden wurde. Bei Wintertochter war es nicht so sehr in den da waren die Kombinationen nicht so entscheidend von den 3 Kindern. Also das Zusammenspiel war nicht so entscheidend wie jetzt zum Beispiel bei Blöde Mütze oder auch bei den Geschichten von Franz, dass man 3 Kinder findet, die da als Trio wirklich funktionieren. Das heißt, durch das entsteht ein Rundensystem und ein Ausprobieren. Das heißt, die Kinder, für die man sich am Schluss entschieden hatte, die habe ich sehr, sehr gut oder lange auch schon im Castingprozess begleitet. Und auch da werden dann ja schon die ganz wichtigen Szenen oder werden da auch schon richtig geprobt im Grunde im Castingprozess. Das heißt, durch das ist eine bestimmte Vorbereitung auf sage ich mal, entscheidende, wichtige Szenen und wurde schon sehr viel auch mit den Kindern gearbeitet, bevor die überhaupt in die Dreharbeiten gehen, von meiner Seite auch. Und dann ist es so, dass ich jetzt bei Geschichten von Franz hatte ich einen Kindercoach dabei, die Elisabeth Wasserscheid, eine befreundete Schauspielerin, eine sehr hochkarätige Schauspielerin, die ich seit Jahren kenne und die das mitbetreut hat als Kindercoach, die zum Teil auch schon in den Castingprozess mit eingebunden war und die Kinder auch da schon kennengelernt hat. Und das Entscheidende ist natürlich, dass man Kinder findet, zu denen man, also die auf die Rollen passen, die spielen können, denen man die Energie zutraut, dass sie den Dreh überleben. Mal ganz krass gesagt. Die das wirklich wollen, wo es nicht die Eltern sind. Eltern müssen immer mitgecastet werden. Und mit denen ich im Grunde im Idealfall eine emotionale Bindung aufbauen kann. Oder die mit mir eine emotionale Bindung aufbauen können. Also es muss ein bestimmtes Grund, da müssen ganz viele Faktoren stimmen, dass das wirklich gut geht. Und deshalb ist das ein wahnsinnig wichtiger Prozess natürlich oder auch ein sehr schwieriger Prozess, für wen man sich dann da am Schluss entscheidet. Und bei Geschichten von Franz war es natürlich auch noch wichtig, dass man sagt, man musste nicht nur all diese Dinge finden, sondern man musste auch noch der Vorlage gerecht werden. Das heißt, einem bestimmten optischen System, dass man sagt, ja, der eine muss körperlich kleiner sein wie die anderen, das Mädchen und die Gabi und der Franz, die Gabi soll eigentlich ein bisschen größer sein, der Eberhard soll der Größte sein, wie kriegt man, so, dann kam noch der Lockenkopf und so, ja, wo man sagt, dass der Wunsch war, Oder das war auch, ich war jetzt vor allem im ersten Teil total in die Geschichte eingeschrieben, in die Thematiken, dass sie einfach der Kleinste sein muss und mit den Locken und sowas. Das war ja alles, das, dem konnte man sich nicht entziehen auf eine Art, ja. Und also das waren so Prozesse dann auch für wo man am Schluss dann da gelandet ist, ja, oder wo, was man dann fokussiert hat auch und so, ja.
Hat aber super funktioniert, ne? Also gerade, also die Gabi, also ich hab euch erlebt beim Filmfest München bei der Premiere und die drei sind ja echt der Knaller. Also gerade Gabi ist ja Gabi, ja. Also ja.
Ja, die Nora ist dann, es gibt bei allen drei, glaube ich, sehr große, gibt es schon Ähnlichkeiten mit ihren Charakteren. Der Leo ist auch der Ausgleichende zwischen den anderen beiden und so, weil die so unterschiedlich sind, wirklich, der Jossi und die Nora sind unterschiedlicher, geht's im Grunde nicht. Und der Leo war immer das Kraftwerk in der Mitte, der die beiden irgendwie zusammenhält auf eine Art auch und so, ja. Das ist da schon sehr gelungen, glaube ich, vom Cast her. Und dann ist der Arbeitsprozess, ich weiß nicht genau, der ist dann nicht so wahnsinnig viel anders. Natürlich die Elisabeth bereitet das dann natürlich nochmal intensiv vor, wo sie das ganze Buch mit allen Einzelnen durchgeht. Und dann gab es auch immer vor dem ersten Teil, vor allen Dingen beim zweiten jetzt auch, vielleicht ein bisschen weniger, gab es vielleicht 5 Probentage, wo wirklich geprobt wurde und wo die Elisabeth probt und wo ich dann aber immer dazukomme und auch weiter probe mit denen und bestimmte Sachen mache. Und dann beim Drehen ist es natürlich jetzt vergleichsweise zu den 12-Jährigen ein Prozess, wo man trotzdem noch mehr, also bei den 12-Jährigen hatte ich im Grunde den Eindruck, dass ich nicht anders arbeite wie mit den Erwachsenen, bei den 12-, 13-Jährigen. Hier ist der Arbeitsprozess schon noch anders. Es ist zum Teil so, dass die Kamera einfach durchläuft und man bestimmte Sätze wiederholt, dass man nicht drauf setzt, dass die gesamten Szenen als Gesamtszene irgendwie funktioniert schon beim Drehen, sondern wo man mehr mitdenkt, wie wird das geschnitten, wie mache ich das, welchen Moment brauche ich jetzt wirklich in der Großaufnahme oder welchen einen Satz brauche ich so oder wie so, also wo man die Sachen mehr sich auf so einem Weg auch holt auf eine Art. Und also das war zum ersten Mal jetzt bei Geschichten von Franz, dass ich gesagt habe, okay, die Kamera, wir laufen weiter und ich mache die eine Replik jetzt 4-mal hintereinander oder 5-mal hintereinander in der Großaufnahme, bis ich sie, also wo ich die reincoache, bis sie so ist, wie ich sie mir wünsche.
Okay, und also, war das für die Darstellerin, also für die drei Hauptdarstellerinnen, einfacher oder schwieriger zu drehen, jetzt wo sie das zweite Mal vor der Kamera standen? Also zum einen kannten sie jetzt schon den Ablauf, also genau wenn du so sagst, solche Dinge, war ihnen dann schon vertraut? Oder war es vielleicht sogar schwieriger, weil sie nicht mehr ganz so natürlich waren? Kannst du dazu was vielleicht sagen?
Ja, ich weiß schon, das hast du in deiner Kritik geschrieben, dass sie nicht so natürlich waren im zweiten Teil. Ich glaube, das hat auch mit den Thematiken zu tun, ehrlich gesagt, dass sie jetzt nicht, also, oder vielleicht beides, es hat ein bisschen damit, ich kann es nachvollziehen irgendwo. Ich glaube, es hat aber auch, also der Plot ist trotzdem etwas abgehobener oder etwas mehr erfunden wie der Plot des ersten Teils. Und der erste Teil ist trotzdem viel mehr, ist noch mehr in der Kinderwirklichkeit verhaftet. Der zweite geht in die Richtung, der behält die Bodenhaftung, aber geht natürlich schon trotzdem, dass die jetzt auf so eine Art Detektiv spielt in dieser Stadt. So, für mich ist es total, ich finde, das ist gut und es war auch notwendig. Aber, also ich finde, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass da eine bestimmte Glaubwürdigkeit auch durch den Plot nicht mehr, also nicht exakt gleiche Bodenhaftung hat wie im ersten Teil. Oder nicht diese so stark Alltagsverbundenheit. Das glaube ich, dass durch das schwieriger ist, dass durch das die Dialoge ja schwieriger zu spielen sind oder die Pointen auch noch schwieriger zu sind. Außerdem ist es wahnsinnig, die Pointen zu spielen für die Kinder. Also die müssen ja teilweise Komödie spielen im Grunde. Ja. Das ist fast nicht möglich. Das ist für Erwachsene wahnsinnig schwierig zum Teil. Also wie tatsächlich die Aufgabe, wie man diesen Nöstlinger Humor und auch diese Pointen in die Dialoge setzt, dass die einfach passieren und dass die den Kindern passieren und lustig sind, aber ohne, dass das produziert wirkt oder sowas. Das war wirklich eine schwere Aufgabe. Aber unabhängig davon, was wollte ich jetzt noch sagen? Mit der natürlich, das andere ist natürlich trotzdem das, auch was du sagst, dass die Kinder wussten natürlich, wie der Hase läuft ein bisschen. Und das, dass man da manch, dass das auch ein Prozess war, der ist bei beiden Drehen im Grunde, und nach ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, hat man das wieder, es ist jetzt wieder verschwunden, aber wo alle so vielleicht auch zum Teil übermotiviert waren und so wahnsinnig Lust hatten und dann auch sowas passiert, dass die ein bisschen, dass die jetzt schon präpubertär sind teilweise und aber noch, und aber jetzt nicht plötzlich Standbein, Spielbein, ich hau mir die Hand in die Hüfte. Also wo so bestimmte Prozesse, die einfach passieren, wenn die jetzt, wenn die in die Pubertät kommen, also jetzt, die sind da schon angelegt sind, die man, wo man gegenarbeiten musste, dass das nicht eine Pose wird oder so. Weil die Pubertät ist voller Posen. Oder eigentlich nur gefüllt von Posen oder von einem bestimmten, wie sehe ich aus, was mache ich, wie stehe ich da. Also solche Fragen, aber das, ich finde, das war alles wirklich auf dem feinsten Niveau, würde ich sagen, wo wir uns jetzt gerade unterhalten. Und das ist, aber das waren Sachen, mit denen man sich konfrontiert fühlte, sage ich mal, die ersten Tage, dass man sagt, ja, die sind größer, die gehen schon fast in die Präpubertäre, ist die Gabi kriegt eine Bewusstheit, wie sie dastehen will und wie sie so, kommen solche Dinge rein, die sich dann aber relativ schnell, finde ich, wieder, wo man wieder auf das Niveau der Figuren kommen konnte, dass solche Themen eigentlich keine Rolle spielen.
Genau, oder sie ja auch zu den Figuren passen, weil die ja auch so alt sind, ne? Also das, genau, also das kann.
Oder sie auch passen könnten, genau. Dann, ja, genau.
Ja, ja, ich finde es spannend, dass du das sagst mit der Krimi-Handlung, das stimmt natürlich, ne? Die ist, das ist jetzt schon auch, also für mich ist der zweite Film auch so ein bisschen anders als der erste, genau, das, aber der ist zum einen sehr viel temporeicher auch, und aber auch dieses, also es ist ja eine Detektivgeschichte, aber es ist eigentlich keine Krimi-Handlung, es ist so eine tolle Mischung, also ich bin echt immer wieder begeistert davon, weil auch dann, ja, die Kinder stecken noch voll in der Krimi-Handlung, da ist man als Erwachsener schon draußen, man kann das so von außen betrachten, also hat mir total super gefallen. Und was mich da interessieren würde, wäre, ihr spielt ja auch ganz bewusst so mit so Genrevorlagen, und ja, knüpft es irgendwie auf allen Ebenen mit ein. Wie passiert sowas? Also passiert es schon auch in der Drehbuchvorlage, dass da schon drin steht, ja, die Gabi hat so einen Detektivhut auf und dann kommt noch der Ausweis und dann gibt's auch, der Kaufhausdetektiv ist bestimmt ein Drehbuchding. Aber dann kommt ja auch die Musik dazu, wo er auch so, ja, so Anleihen aus der, ja, aus der Filmgeschichte letztendlich macht. Wie passiert da der Prozess? Sind da alle dran mit beteiligt? Hat dann mal kurz jemand noch eine spontane Idee, die er aufgreift und dann nochmal was ändert? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie ihr mit den, also wie ihr versucht habt, auch Genre-Kino letztendlich zu machen auf eine sehr, ja, außergewöhnlich tolle Weise.
Ja. Ja, natürlich ist man da konfrontiert, also natürlich ist man, also ich fand auch, das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen, und das Konstrukt, das die Sarah da entwickelt hat, dass man sagt, das sind drei Kinder, die kommen, also dass es kein Krimi-Handlung ist, dass es nicht um den eigentlichen Kriminalfall geht und dass es nicht ist, drei Kinder lösen einen Fall, sondern drei Kinder glauben, dass sie Detektive sind und lösen überhaupt keinen Fall, lösen ihn tatsächlich am Schluss, weil sie den Detektiv zufällig überfahren mit dem Rollstuhl. Also bringen den Schurken zufällig zu Fall, aber ohne, dass sie es merken. Und das fand ich ganz, und lösen aber dabei, oder kommen dabei in einen Einblick in ganz anderen Bereich, also in den privaten Bereich, aus ihrem Umfeld. Also das fand ich wahnsinnig reizvoll, dass man sagt, es ist eben nicht das, okay, irgendwie eine Kinderkrimi, also keine Ahnung, gibt ja, muss die Formate nicht nennen, ja, wo Kinder Detektive sind und tatsächliche Fälle lösen, sage ich mal, was vollkommen an der Wirklichkeit vorbeigeht, im Grunde. Und das fand ich toll, dass man mit diesen Momenten spielen kann, dass sich auch Kinder, die natürlich auch aus dieser Tradition kommen, ja auch so aufgewachsen sind mit diesen Geschichten, sich anknüpfen können und man trotzdem in der Wirklichkeit verhaftet bleibt. Das fand ich einen wahnsinnig guten Kniff, den die Sarah da hingelegt hat. Und dann sind das Sachen, wie die so entstehen und so. Da gab es im Drehbuch wurden noch Tatorte geguckt und da wurden solche Sachen noch gemacht. Wir haben dann mehr so in die klassischen Genres oder klassischen Krimi-Geschichten eher so aus den 60er, 70ern gearbeitet, wenn ich das jetzt so im Nachhinein anschaue, glaube ich. Das war jetzt ein Matthias Grunzke, den Kameramann, und mich und auch den Toni Dobranski, den Komponisten, mehr interessiert hat, in welche Richtungen wir da gehen. Und dann ist es natürlich ein Prozess, dass alle ja wissen, alle lesen das und alle wissen, um was da geht und so. Und dann, ich glaube, diese Sherlock Holmes Mütze, also die kam über die Kostümbildnerin, ja, das kam über die Leonie. Da hat jeder seine, da bringt sich jeder ein und dann sind so Entscheidungen, okay, ist das zu viel, ist das nicht zu viel? Ja, dann schaut man im Internet nach, tatsächlich, die kann man so kaufen. Das ist jetzt nicht unrealistisch, dass die dabei war bei so einem Detektivset. Dann war ein Riesenthema, wie dieser Detektivkoffer aussieht. Ich weiß nicht, ob man sich den, kann man sich im Standbild anschauen. Ich finde, der ist wahnsinnig schön geworden. Das ist ein Meisterwerk der Requisitenabteilung. Eben nicht so ein gekaufter, sondern so ein selber gebastelter Detektivkoffer. Und da sind wir natürlich immer ein bisschen utopisch noch, weil wir das, dass man mehr so in die Richtung denkt, die man selber vielleicht als Kind hatte, weil inzwischen gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viele, die sich ihre eigene Detektivsammlung zusammenbasteln, sondern das ist wahrscheinlich ein gekauftes Produkt und so, ja. Also das ist einfach ein kollektiver Prozess, wo man sich ranfühlt und wo natürlich immer da kommen viele Vorschläge auf mich zu und dann wählt man aus und was es gibt, wo fühlt man sich selber wohl und wo nicht. Zum Beispiel bin ich ganz froh, dass diese Fernseh-Tatort-Nummer, dass wir die dann nicht gemacht haben zum Beispiel, sondern dass wir da andere Wege gesucht haben. Und dann war natürlich ganz schwierig, wie man diese Theatergruppe erzählt und mit dieser Lagerhalle, wie man da diese Balance geht, dass man das glaubwürdig hält, dass die Kinder das für eine Verbrecherbande hält, also dass das nicht albern wird und man das trotzdem irgendwo so, dass man sich selber auch fast wünschen würde, dass es so ist, ja.
Was ich super schön finde, auch sind die Nebenplots, die ihr wieder miterzählt. Das war im ersten Teil ja auch schon so. Also jetzt der Papa darf sich nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Ganz toll natürlich auch die Geschichte um Frau Berger, wo jetzt hier die Backstory miterzählt habt. Da würde mich auch interessieren, wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit mit Maria Bill? Das ist in Österreich ja eine bekannte Theaterschauspielerin. Wie habt ihr die überhaupt für den ersten Teil erstmal gecastet und wie kam es jetzt dazu, dass sie einfach jetzt nochmal eine größere Bühne bekommen hat im zweiten Teil?
Also ich glaube, dass im zweiten Teil, dass sie die Bühne bekommen hat, ist erstmal dem Plot geschuldet und dass man sich natürlich vollständig in Maria Bill auch schon im ersten Teil verliebt hat. Das heißt, der Wunsch, mit Maria da weiterzugehen oder mehr zu machen oder ihr auch einen größeren Part zu geben, glaube ich, der war von allen Seiten da nach dem ersten Teil. Und das ist auch ganz interessant, weil ich habe jetzt zum Beispiel ich weiß gar nicht ganz genau, welche Plots aus den Büchern entlehnt sind, weil ich habe mich nicht mit den Vorlagen von den Wrestlinger so stark beschäftigt. Mein Part war immer mehr, dass ich mir denke, ja, es muss ein Film werden, von mir. Und es muss ein Film werden, der für mich halt für die Leinwand funktioniert. Und ob das jetzt, wie viel Nöstlinge da drin ist oder nicht, spielt im Grunde für mich erstmal keine Rolle, interessanterweise, glaube ich. Ich konnte mich da so ein bisschen zurückziehen, weil die Österreicher sind da ja so wahnsinnige Experten und haben da auch so einen wahnsinnigen Respekt vor. Da war das, glaube ich, in der Entwicklung ganz gut, dass es vielleicht einen Gegenpart gab, dem das eigentlich wurscht ist, mehr oder weniger. Und wo es mehr um die Geschichte ging und um die Kinder und wo es um andere Dinge einfach ging. Und das nur so nebenbei. Und im ersten Teil, wie wir die Maria Bill gefunden haben, also die Dinge werden auch ein bisschen unscharf schon im Gehirn, muss ich sagen. Also da wurde natürlich lange gesucht, wer kann das spielen? Und es ist ja auch, die Frau Berger ist eben, das war bei all diesen Figuren, die da kommen, so ein Balancegang, ja, wie sagt man denn auf Deutsch? Balanzgang, das sagt man auf Schwedisch. Also so eine Balance halt, dass man sagt, wie kriegt man das hin? Das ist eine Figur, die deutlich in den 80ern noch gegründet ist, diese diese Hauswartin, ich kann das österreichische Wort gerade nicht, diese Hausbesorgerin, ist die ja beim Franz, wie kann man die übertragen? Das ist was es heutzutage im Grunde so nicht mehr gibt. Dann geht man aber durch die Stadt und findet, denkt sich, also was es alles noch für Charaktere gibt in dieser Stadt, ist auch Wahnsinn in der Vorbereitung und so zum Teil, wo man merkt, ja, es ist eigentlich die Wirklichkeit gar nicht so weit davon entfernt. Aber das war sozusagen zum Prozess auch, weil von diesem Hausmeister-Ding wollte man so ein bisschen wegkommen, oder wollten wir so ein bisschen wegkommen. Und dann irgendwann tauchte die Maria Bill auf eine Liste auf, denke ich mal. Und ich, für mich war es ganz lustig, weil ich habe in der Vorbereitung ganz viel zu Austria-Pop-Listen durchgehört. Und dann plötzlich höre ich ihren Hit, Ich möchte landen, weiß ich noch, irgendwie auf Spotify. Und dann denke ich mir, komisch, der ist an mir total vorbeigegangen. Der ist, obwohl ich ja genau in der Zeit, in dem Alter war und alle diese Austria-Hits in Bayern ja auch mitgekriegt habe, sind da nur die Männer rübergekommen, so richtig, ja. Und die Frauen sind anscheinend hängen geblieben, ja. Wieder typischerweise, ja. Und dann dachte ich mir, das ist lustig, jetzt habe ich, wer ist denn das eigentlich? Ja, und dann habe ich mich ein bisschen angefangen, für die Maria Bill zu interessieren. Und dann habe ich, glaube ich, den Caster oder die Casterin da mit dem drüber geredet und dann habe ich gesagt, ja, die stand schon mal auf einer Liste oder sowas, ja. Und dann haben die ein bisschen, und so kam das im Grunde dann, ja, dass wir plötzlich saß ich mit der Maria Bill im Café. Und die ist wirklich wahnsinnig, ein unglaublich reizender Mensch, und ich finde das gerade im zweiten Teil das unglaublich, also wirklich großartig spielt diesen Plot und auch diese Trauer oder diese Hoffnung, es nochmal zu schaffen und so, und das auch sehr sehr nah an sich ranholt, das ist wirklich schön geworden.
Total, und was ich da auch nochmal schön finde, das hatte ich jetzt vorher noch, da habe ich eine Frage übersprungen, was mir einfach generell an den beiden Filmen so stark gefällt, ist die Kinderperspektive, die du schaffst mit beiden Filmen. Und die wird hier nochmal, finde ich, ganz besonders deutlich, weil also du hast damit einfach einen ganz besonderen Familienfilm geschaffen, weil hier alle Generationen können sich hier einfühlen, also eben die Eltern in die Geschichte der beiden Eltern von Franz, dann aber vielleicht auch eine Großelterngeneration, die sich eher so im Alter von Maria Bill alias Frau Berge befinden. Und das alles erzählst du aus der Kinderperspektive und das funktioniert so unheimlich gut. Also ich glaube, das ist auch das, was den Reiz der Filme für mich ja so ausmacht. Und da würde mich interessieren, wie schaffst du diese Kinderperspektive? Setzt du dich mit den Kindern hin, erzählst ihnen, was du möchtest, oder lässt du sie erstmal selber auf das, was du erzählst, draufschauen? Also wenn wir uns zum Beispiel den Franz auf dem Sofa bei Frau Berger vornehmen. Also habt ihr das vorher erklärt, was da passieren soll? Oder habt ihr ihn einfach erstmal machen lassen und geguckt, wie er so damit umgeht mit der, ja, sag ich mal jetzt, mit der Hintergrundgeschichte von Frau Berger?
Ja, die Kinderperspektive. Also die steckt ja überall drin, die steckt ja in der Mise-en-Scène, die steckt im Schauspiel, die steckt in der Kamera, die steckt in jedem Detail, würde ich sagen, dass man versucht, mit Kinderaugen in diese Welt zu gucken. Also insofern würde ich ich kann es in dem Sinne nicht so trennen. Das hat viel, also es hat viel damit zu tun, wie man es fotografieren. Da hat der Matthias ganz viel Arbeit geleistet. Und natürlich das, und mit dem, dass ich versuche natürlich die Szenen durch, also emotional als Kind zu erleben. Und das ist ja nicht so schwer, weil man war ja Kind. Das wundert mich, dass das besonders ist, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste bei einem Kinderfilm.
Finde ich auch, funktioniert aber bei ganz vielen Kinderfilmen nicht, finde ich. Also ganz viele Kinderfilme sind ja auch so überdreht, albern. Das sind deine Filme nicht. Also da hat man, oder ich habe das Gefühl, beziehungsweise das ist immer das, was mir so als erstes in den Kopf kommt, du nimmst einfach die Kinder als Publikum ernst, auch deine Kinderfiguren ernst und erzeugst deinen Humor oder das Lustige an den Geschichten durch ganz andere Dinge als jetzt durch so eine überzogene Albernheit.
Ja, genau, Kinder sind ja nicht albern. Das ist für mich nicht, die Frage ist für mich nicht relevant, weil das ist in dem Sinne, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, wenn ich einen Film für Kinder mache oder mit Kindern in den Hauptrollen, muss ich den Film aus der Perspektive der Kinder erleben und nicht von außen drauf schauen. Das bringt ja niemand was. Das würde ich bei einem Erwachsenenfilm auch nicht machen. Und ich glaube, sage ich mal, das ist jetzt sicher nicht ganz unhilfreich gewesen, jetzt auch, dass man Kontakt auch zur Altersgruppe hat, dass man sich mit den Problemen und auch der Tiefe der Probleme von Kindern vertraut fühlt, auch aus dem eigenen Alltag. Aber ich glaube, man hat ja vor allen Dingen hat man eine Kindheit hinter sich und hat das alles erlebt. Und ich glaube nicht, dass diese Dinge im Erwachsenenleben nicht mehr präsent sind, wenn man sie zurückholen will. Ich kann es nur immer wiederholen. Ich kämpfe mit den gleichen Problemen wie immer noch, die ich auch hatte, als ich Kind war, im Grunde mit den gleichen Selbstwertproblemen, den gleichen, also das sind die Probleme haben sich auf eine andere Ebene verschoben vielleicht, aber im Grunde sind sie die gleichen. Mhm. Man ist ja immer noch, das ist das Tolle, dass man immer noch der gleiche Mensch ist wie dieses 5-Jährige, 6-Jährige, 7-Jährige, 12-Jährige, 17-Jährige, 25-Jährige, 35-Jährige. Und trotzdem ganz andere geworden ist, aber dass man das immer noch, also und aus dem hole ich das, sage ich mal, und dann jetzt nur nochmal auf die Frage zurückzukommen mit der Szene, natürlich ist das alles besprochen mit dem und natürlich ist das ist da viel Arbeit geleistet, dass viel eben dann auch von Seiten der Elisabeth, die eben auch die deren Arbeit ich da wirklich ganz klar auch nennen will, ja, und mit der ich ein sehr starkes Vertrauensverhältnis habe und wo ich wirklich das Gefühl habe, dass wir so, wenn wir ein Buch lesen oder wenn wir diese Dinge lesen, da landen wir schon, was wir da lesen in den Dialogen, auf einem einigermaßen ähnlichen Niveau und dann reden wir noch viel drüber. Und dann versteht die ja natürlich sehr genau, was mir wichtig ist. Und das heißt, bereitet die dann immer auch vor. Das heißt, da kommt dann schon, das startet dann, sage ich mal, jetzt nicht an einem emotional vollkommen falschen Punkt oder so, ja. Wenn man dann anfängt zu drehen, wirklich, ja. Und dann sind es ja aber auch viele Momente, wo man genau diese Perspektive eben im Schnitt. Es ist dann ja auch, wenn man jetzt die Dinger durchrollen sieht, wenn man jetzt die Totale durchgespielt sieht, ist es nicht die Szene. Das muss ich schon auch sagen. Das gibt's nicht. Das ist aber in keinem Film so. Das ist auch mit Erwachsenen nicht so. Also der Film wird ja nochmal geschaffen. Man sammelt ja nur das Material, aus dem man dann den Film macht. Beim Drehen. Das heißt, das ist auch das, was ich unglaublich respektiere oder toll finde, auch dass Schauspieler das auch sich so zur Verfügung stellen auch, dass man sagen, es ist nicht, ich biete hier ganz viel an, aber ich akzeptiere auch das natürlich nochmal, dass ich nicht die volle Kontrolle habe, was dann gemacht wird. Das ist ganz interessant, ja. So. Weil wir trotzdem im Rhythmus, in vielen Dingen natürlich nochmal neu gestalten, immer dann im Schnitt. Und jetzt bei den Franz-Filmen oder den Kinderfilmen ist dieser, ich habe dann jetzt im Frühjahr einen Erwachsenenfilm gemacht, sage ich mal, der Schritt von wie viel man eingreift in Timing und in emotionalen Gestaltungen oder sowas, der ist natürlich bei den erwachsenen Schauspielern, mit denen man den Weg gegangen ist, ist dann im Schnitt nicht ganz so groß wie beim Kinderfilm. Das heißt, dass wir den Film im Schnitt dann nochmal neu erfinden, ist jetzt bei den Franz-Filmen schon ist schon prozentual, sage ich mal, intensiver, wie wenn man jetzt einen Film macht nur mit erwachsenen Schauspielern, mit denen man natürlich am Set trotzdem auf eine schon wirklich funktionierende Szene vielleicht kommt. Im Gesamten.
Ich hätte jetzt zwei Dinge, die ich gleich anknüpfen könnte, weil, also, ist alles, ist klar, dass du so antwortest, wie du antwortest, weil sonst würdest du, glaube ich, auch so keine Filme machen. Aber ich finde es wirklich, es sind besondere Filme und ich finde es schade, dass es nicht mehr davon gibt. Also bitte mach ganz viele Kinderfamilienfilme noch. Zu dem, was du gesagt hast, dass du das auch mit, ja, dass auch immer viel passiert in der Arbeit mit den Schauspielern. Da möchte ich nochmal ganz kurz zu Simon Schwarz kommen, der so eine unglaublich tolle Melancholie mit reinbringt. Also schon im ersten Teil, also da gibt's so Szenen wirklich, das ist nur eine Aufnahme, eine Einstellung, wo dieser ganze Herzschmerz in dieser Figur ist. Und jetzt natürlich kriegt er noch mal mehr eine Plattform. Wie hast du mit ihm gearbeitet? Also Simon Schwarz ist jemand, den man in Deutschland ja vor allem als Birkenberger der Eberhofer-Krimis aktuell kennt. Wie hast du mit ihm gearbeitet? Kommt da viel auch von ihm selbst in diesen Szenen oder habt ihr das gemeinsam entwickelt?
ja, also das ist ja immer, es ist immer ein gemeinsamer Prozess. Es ist so, es sind wahnsinnig viele Menschen an allem beteiligt und es ist immer ein kollektiver Prozess, der halt gefiltert wird natürlich auch durch mich schlussendlich, ja. Aber es ist, ja, na, der Simon ist ein Spitzenschauspieler, die Uschi, also wir haben natürlich da mehr Erwachsenencast, das mit Uschi Strauss und Simon Schwarz. Und dann eben jetzt Maria Bill, natürlich im zweiten Teil vor allen Dingen, wirklich wahnsinnig gute Leute. Und was das Tolle war, jetzt was Simon und Uschi zum Beispiel betrifft, dass sie sich, weil sie sind ja wirklich teilweise auf Statistenniveau in den Szenen. Und sozusagen, dass man sagt, man stellt sich zur Verfügung, dass man sagt, es geht nicht um uns. Wir sind eine kleine, also es geht eigentlich um die Geschichte von Franz zu stärken. Und es geht nicht wirklich um euch selber. Und die sind natürlich, eigentlich spielen die ja sonst nur Hauptrollen. Und ich finde, das war wirklich toll, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, dass sie da die Welt um den Franz herum schaffen, es aber nicht wirklich um sie geht und sie trotzdem auf einem feinen Niveau ihre eigenen Geschichten mit reinbringen. Das ist sehr schön gewesen oder auch sehr schön zu sehen, dass sie das auch Menschen mit diesem Kaliber oder dieser Bekanntheit, dass sie sich da zur Verfügung stellen. Und das hatte ganz viel mit Nöstlinger auch zu tun. Das war auch so toll. Man gemerkt, wenn man sagt Nöstlinger, ja, da machen die Österreicher alle aus. Da ist jeder dabei im Grunde oder will das machen und so, ja. Das war, und jetzt zum Beispiel beim Simon, klar, da erinnere ich mich, da haben wir auch viel gecastet und so. Da habe ich auch einige Leute getroffen und so, oder? Und das war dann so. Und dann kommt der Simon Schwarz und dann, der Simon Schwarz ist ein eigenes Kapitel. Also das ist eine eigene Kategorie und so, ja. Der ist einfach wirklich gut. Ist auch toll zu sehen, dass der dann wirklich gut ist.
Ja.
Zum Beispiel. Also so, ich kannte ihn ja vorher nicht. Und nett ist er auch, ja. Und dann ist es ein gemeinschaftlicher Prozess, wo man sagt, wie ernst muss man das nehmen oder wo machen wir so und wo kommt man da hin und wie reduziert kann man das machen und so und trotzdem. Und der hat auch, also ich glaube alle haben, der hat ja auch Kinder und sowas, der konnte sich mit vielen Dingen sicher auch gut verknüpfen, ja. Jetzt zum Beispiel jetzt im zweiten Teil mit dem Problem, dass man vielleicht manchmal lieber gern mehr bei den Kindern wäre, konnte er sich sicher verknüpfen.
Ja, beim Kinderfilmplot stellen wir am Schluss ganz gerne die Frage, was sind denn deine drei liebsten Kinderfilme? Und vielleicht kannst du da noch vorwegschließen, was macht denn für dich einen guten Kinderfilm aus?
Ja, das ist ja, einen guten Kinderfilm. Ich glaube, ich habe das schon so gesagt, macht für mich schon aus, dass ernsthaft über Kinder erzählt wird. Das ist natürlich auch, und dass das ja auch unterhaltend ist und dass es aber schon, ich interessiere mich für Filme, die ernsthaft über Probleme von Kindern erzählen. In welcher Tonlage das ist, ist dann ja ein Unterschied, aber dass man nicht ich meine, es gibt's ja von Kästner, wie ist der berühmte Satz von Kästner, man darf nicht in der Kniebeuge schreiben, ja. Also so, man muss auf die Augenhöhe kommen von den Kindern im Erzählen und im Erleben und dem, wie man selber den Film gestaltet im Erleben und so. Und das macht für mich, glaube ich, gute Kinderfilme aus. Und wenn jetzt ich bin natürlich stark geprägt aus den aus meiner eigenen Kindheit dann, wenn ich jetzt über gute Kinderfilme rede oder sowas. Also, und den ersten, da sind wir schon im Jugendfilmbereich im Grunde leider. Aber es ist trotzdem wirklich, ich sehe den ungefähr einmal im Jahr und es ist wirklich einer der besten Filme, die ich nach wie vor überhaupt kenne, ist Raus aus der Mall, Fucking All Mall von Lukas Moodysson. Das ist, wie da über Kinder, Jugendliche erzählt wird, ist wirklich spitze. Über deren inneres Erleben vor allen Dingen. Ich finde das auch immer, sag ich mal, für mich ist es ja immer so, dass Kindheit an sich bietet genügend zu erzählen. Da muss gar nichts Spektakuläres dabei sein im Grunde. Also gerade das Erwachsenwerden oder das Großwerden das bietet so viel emotionalen Zündstoff, dass es gar nicht viel anderes braucht im Grunde, dass es ein starker Film werden kann. Und das ist bei Raus aus dem Mall wirklich wahnsinnig gut gelungen. Und dann habe ich einen Film, das ist der Film, den ich wahrscheinlich am allerhäufigsten in meinem Leben gesehen habe. Das ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel von Forlicek, wo ich der Ansicht bin, dass der meine ganze Generation auf bestimmte Rollenbilder und sowas geprägt hat, ja, oder mich zumindest. Ich verallgemeine gern von mir aus. Aber das ist wirklich ein wahnsinnig schöner. Das ist ein wahnsinnig schöner Film, finde ich. Und das sind Bilder, die sich in mir eingebrannt haben, ja. Dieses Pferd, das Pferd mit der Aschenbrödel, die ist da durch den Schnee galoppiert und sowas, ja. Und dann habe ich noch einen Film, den hat mir vorher noch, als ich mich vorbereitet habe, meine Frau kurz zugerufen. Das ist Kinder des Himmels. Der iranische Kinderfilm, auch ein wahnsinnig toller, berührender Film. Und dann habe ich auch noch mal aus dem Schwedischen was, einen Film, der jetzt eher für Kleinere ist, der mich aber wirklich wahnsinnig, den ich wahnsinnig gerne mag, aber das ist jetzt im Grunde eigentlich eine Fernsehserie, ist die Madicken, auf Deutsch die Madita-Serie, die ich auch wahnsinnig stark finde, wie diese zwei Kinder erzählt werden. Oder unglaublich liebenswürdig. Das sind so meine Titel, ja.
Sehr schön. Also auf meiner Liste ist definitiv Geschichten von Franz. Also es war mir eine sehr große Freude, Johannes, mit dir zu sprechen. Ja, das ist, der gehört zu mir, für mich zu den besten Kinderfilmen aller Zeiten. Also wird auch lange nichts hinterherkommen, glaube ich. Also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, gerne, ich hoffe, wir können uns noch auf ganz viele Filme für Kinder und Erwachsene von dir freuen. Vielen Dank.
Ja, danke schön, gell.